Ich habe Hebräer 10, 32 bis 39 ausgewählt, wegen dieser Aufforderung drin hinein, werft euer Vertrauen nicht weg. Das muss also nach dem Schreiber vom Hebräerbrief eine Möglichkeit sein, eine mögliche Realität, dass wir unser Vertrauen wegwerfen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Hoffnung für müde Kämpfer. Wieder drin kommt Kampf vor. Und solche Erfahrungen, dass ich dann müde werde oder mir die Zweifel kommen, bringt es, das mit Jesus, das mit Kampf zu tun. Einfach die Situationen überfordert. Und wo ist jetzt die Kraft, wo es versprochen wird, das durchzutragen? Ich spüre das gar nicht. Und bei den Hebräern geht es um Verfolgung, wo sie gekämpft haben und standhaft geblieben sind. Aber jetzt heisst es damals, oder? Damals, wo sie verfolgt worden sind. Aber jetzt ist es ruhiger geworden. Und jetzt kommt das Wort, werft euer Vertrauen nicht weg. Vorher natürlich auch, aber Menschen können auch einfach so selbstzufrieden werden. Ah ja. Also, ob ich jetzt regelmäßig Bibel lese oder ein bisschen weniger regelmäßig oder gar nicht, ich komme auch mich im Leben recht gut zu Rang. Oder, jetzt durch Corona, oder? Also so ohne Gottesdienst, ja, Fernsehen hat sie auch so Gottesdienst und man lebt eigentlich noch ganz gut und für mich vermisst eigentlich auch nichts und so, oder? Also man kann auch durch Selbstzufriedenheit müde werden in dem Kampf. Jetzt ist natürlich einfach, oder, uns einfach aufzufordern gegenseitig, oder? Wirf dein Vertrauen nicht weg. Aber wie machen wir das? Das eine ist sicher, wo ich dann denke, dann ja, wir können es nicht machen, wenn es uns schenken lassen. Aber wir müssen bereit sein und einsehen, dass wir das brauchen. Aber wir werden auch sehen, wie der Hebräer-Schreiber zuerst einmal zurückschaut, wie haben das in der Zeit in der Verfolgung. Aber nach einem ganzen weiten Blick vom Alten Testament bis in die Zukunft, so einen globalen Blick, bis in die Vollendung hinein, auftut, was eben Hoffnung gibt. Hoffnung auf die Weltgeschichte im Zusammenhang mit der Heilsgeschichte. Aber gehen wir jetzt zum ersten Punkt einmal. Also was heisst das eigentlich? Wirf dein Vertrauen nicht weg. Oder wie es da in der Neuen Genfer übersetzt wird, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Die verschiedenen Übersetzungen von dem Wort stammen daher, dass das nicht das übliche Wort ist für Glauben. Im Kapitel nachher, Hebräer 11, kommt ja dann x-mal das Wort Glaube vor, oder? Glaube ist, oder? Glaube wie Abraham, Glaube wie Moses und eine ganze Aufzählung, oder? Das ist ein anderes Wort, das wir da haben. Wir werden es nachher genauer anschauen. Und noch seltener, also das ist schon relativ seltener wie Glauben, aber das Wegwerfen. Das ist ganz selten in der Bibel drin. Werfen kommt zwar schon vor, Ballen, oder? Das können wir uns schon halb griechisch, oder? Von Ballistik und Böllen werfen und so weiter. Aber Sorgen werfen ist wieder eine andere Vorsilbe. Und das kommt noch ganz nur zweimal vor. Und das hat mich fasziniert. Einmal kommt es positiv vor. Und das ist eben dann so das, was mich anspricht, der Bartimäus. Der Bartimäus, der ist am Wegrand, gehört Jesus und die ganze Menschenmenge vorbeiziehen und schreit, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann sagt sie doch, Jesus hat dich gerufen, komm zu Jesus, du die Menschenmenge durch bist zu Jesus. Und er warf seinen Mantel weg. Nun, der Mantel ist natürlich Bettdecke und alles gsi, oder? Dazu mal nicht nur für kalte Witterung, also es war ziemlich umfangreich gsi so. Und das hat dann einfach gehindert, jetzt schnell zu Jesus zu gehen. Also es ist ein positives Wegwerfen. Einfach gehen lassen, weil das stört, in die Nähe zu Jesus zu kommen. Aber da ist es jetzt negativ. Werft euren Glaubensmut, eure Zuversicht nicht weg. Ah ja, das könnte mich eigentlich auch stören. He? Ich könnte eigentlich meine Zeit besser einsetzen, als Nähe zu Jesus suchen. Und all das mit dieser Frömmigkeit und so, oder? Also ich habe andere Prioritäten. Ich denke, bei vielen ist das Wegwerfen ein langsames. Weißt du, so so Prioritätenlisten immer weiter zurück. Eben immer Stille machen, kein Interesse mehr an Religiösem. Einfach so, man hat ganz andere Ziele. Man wirft das Lebenswichtigste einfach langsam weg, weil Leben etwas ganz anderes ist für einen. Wegwerfen stelle ich mir so vor. Aber ihr habt vielleicht andere Beispiele. Da hast du oder ich das Gefühl, wir sind ja so irgendwie ganz allein. Gott hat gesagt, er sei bei uns jeden Tag, aber das spüre ich ja nicht. Er ist gar nicht in der Nähe. Und wenn er eigentlich wäre, dann müsste das Leben ganz anders aussehen. Also suchen wir Begegnung mit Jesus gar nicht mehr so. Einfach um die Enttäuschung. Man spürt ihn zu wenig, er ist zu wenig sichtbar. Man lässt ihn wie gehen. Oder Gebet. Ich denke, wir hätten volle Gebetsstunden. Übertreffende Gebetsstunde, wenn du einfach könntest kommen, hast du irgendwie dein Gebetsanliegen, ob es Gesundheit ist oder eine neue Stelle ist und du gehst raus und du hast es, oder? Also eine Erhörung ab sofort. Wow, Gebet funktioniert, das brauche ich, oder? Jeder Wunsch wird erfüllt. Aber eben nicht da. Da wartest du. Und es scheint nichts zu passieren. Oder dann das Vertrauen wegwerfen, Gemeinschaft ist etwas Wichtiges. Also Jesus sagt immerhin, Gemeinde ist wie mein Körper, ist zwar einfach ein Bild natürlich, oder? Aber so ganz eng verwachsen und eben so ganz unterschiedlich. Aber ich habe eben Unterschiedlichkeit, oder? Verschiedene Wünsche, verschiedene Meinungen, verschiedene Grenzen, verschiedene Charakterzüge und verschiedene Ecken und was. Also, brauche ich das? Und dann gibt es Konflikte, oder? Und jeder will gewinnen, oder? Und dann gibt es Verletzungen. Also Ruhe ist doch schöner, oder? Einfach in Ruhe gelassen werden. Lassen wir das mit der Gemeinde, oder? Werfen wir das in den Kübel. Das sind so verschiedene Gründe, einfach so, werft euer Vertrauen nicht weg. Aber jetzt gehen wir hinter den Begriff, oder was heisst das überhaupt? Der Glaubensmut oder die gewisse Zuversicht, eben das andere Wort. Es wird auch übersetzt mit Freimütigkeit. Ist noch schwierig zu übersetzen, oder? Also frei und Mut. Der Paulus bittet oder sagt, fordert die Leute auf, bittet um Freimütigkeit, dass ich zum Evangelium kann stehen, im Gefängnis inne. Ich bin im Gefängnis wegen dem Evangelium und das ist alles so feindlich. Und dass ich gleich fröhlich kann mein Zeugnis von Jesus geben, das spielt alles eine Rolle. Aber der Hebräerschreiber braucht es anders. Auch frei und Mut. Aber jetzt tun wir ein bisschen meditieren und unser Herz öffnen. Hebräer 4, also ein paar Kapitel vorher, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht, also das Wort jetzt da, von Glaubensmut, oder voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Da gibt es einen Thron. Da gibt es einen, wo Herr ist. Es gibt verschiedenste Mächte. Um Geld und was weiß ich was, politische Machthaber und Diktator. Aber es gibt einen, der thront. Thront auch über deiner Lebenssituation und all das, was passiert, geht das im Thron vorbei. Und der, der auf dem Thron sitzt, das ist ein gnädiger Gott, der seinen Sohn hingegeben hat, dass man Gnade findet, obwohl wir unperfekt sind. Und darum können wir direkt vor den gnädigen Gott treten, zuversichtlich, damit er uns sein Erbarmen schenkt. Ja, da sind wir vielleicht verletzt und zusammengeschlagen, oder? Wie da, wie beim barmherzigen Samariter. Und er bückt sich über uns und verbindet unsere Wunden und heilt unsere Lebensbiografie. Bückt sich ab. Und so können wir doch zuversichtlich weitergehen. Und uns seine Gnade erfahren lässt, wird nochmal verdoppelt, oder? Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also das ist jetzt einfach, das ist klar, wir brauchen Hilfe. Einfach vor dem Thron. Wir können kommen, weil wir Hilfe brauchen. Und natürlich dürfen wir auch kommen, um einfach den auf dem Thron anzubeten, aber wir dürfen sagen, da und da brauche ich Hilfe. Natürlich zur rechten Zeit. Das bestimmt zwischen drei R und das ist eben dann nicht unsere Zeit. Aber einfach so dürfen wir zuversichtlich vor einen gnädigen Thron treten und mit Zuversicht wieder weggehen, weil wir wissen, da kommt Hilfe. Der, oder? Also, musst du mal auf die Post gehen, oder? Dann du vorstellst, so kommst du dann nicht mehr rüber, oder? Und wenn du jetzt auf den himmlischen Thron gingst, oder? Hättest du dann 1.385.000 das nicht mehr, oder? Und müsstest warten. Und bis dann ist der Tag schon vorbei, wo die Hilfe gebraucht hättest. Aber so ist er nicht. Jeder Mensch hat Zugang zu ihm. Und darum also in unserem Abschnitt jetzt, wir sind nicht die, die uns abwenden. Jetzt ein nächster interessanter Begriff. Also da würde es jetzt einmal heissen, wirf dein Vertrauen nicht weg. Pfleg immer wieder die Nähe zum himmlischen Thron und zu Jesus, das Lamm Gottes, wo daneben steht. Jetzt zu einem nächsten Wort, das dahinter steht, damals, als Gott euch die Augen und so weiter öffnete, oder? Viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Da kommt die Kämpfe vor. eigentlich wörtlich ist das ein Zusammenzug, also eine Umschreibung von einem Begriff Leidenskämpfe. Also wie es Zusammensetzung, Leidenskämpfe. Also heisst schon mal, Leiden geht nicht spurlos an uns vorbei. Wir sind noch ganz normal, wenn uns Leiden Mühe macht und wir da eigentlich da und dort zu kämpfen haben. Jetzt gibt es im Griechischen verschiedene Worte für Kampf. Zum Beispiel auch das, was uns ja bekannt ist, Agonie. Aber da kommt ein anderes bekanntes Wort vor, wo wir heute als Athlet würden übersetzen. Also wir sind Athleten, Wettkämpfer. Und beim Wettkampf ist es Ziel. Und das Ziel gilt es zu erreichen. Also ein Orientierungsläufer kann nicht einfach sagen, leck, ich bin schnell unterwegs, aber rennt in die falsche Richtung. Und ein Marathonläufer kann jetzt auch nicht sagen, oh, 20 Kilometer, lässig. Also ich habe schon viel geschafft, jetzt habe ich langsam Muskelkater und Durst habe ich auch und würde lieber in den Liegestuhl liegen. Ja, ja, ich habe wenigstens 20 Kilometer geschafft. Nein, es geht darum, zum Ziel zu erreichen. Aber es gibt natürlich verschiedene Disziplinen als Athlet. Und so hat jeder von uns verschiedene Kampfgebiete. Es geht nicht immer nur um Zeit, es geht auch vielleicht um Geschicklichkeit und so. Kunstturnen und so, oder? Ja, wir sind vielleicht ganz an verschiedenen Kampfgebieten, in verschiedenen Disziplinen im Wettkampf. Aber jeder Wettkampf hat einen Gegner, der uns will den Preis streitig machen will. Den Sieg will streitig machen. Natürlich, das Bild geht dann nicht mehr, wenn es dann nur eben einen Sieger gibt, oder? Nur eine Medaille, oder wenigstens drei, oder? Und all die anderen Tausend gehen leer aus. Dort stimmt das Bild nicht mehr. Aber es gibt einen, der uns will den Preis klauen. Das Böse. Der will uns mürbe machen. Und dass du dort, wo du zu kämpfen hast, sagst, es lohnt sich nicht. Ich lasse das alles gehen mit dem Glauben. Der Böse meint es böse und will uns den Sieg klauen. Und darum sagt jetzt da der Hebräerschreiber, was ihr braucht, dass ihr nicht das alles wegwerft, ist Ausdauer, Standhaftigkeit. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Bleiben. Trotzdem bleiben. Trotzig sagen, ich gehe weiter, auch wenn es ein Kampf ist. Aus einem Buch hat mich die kurze Formulierung angesprochen und für mich ein bisschen genommen. Ich kann nicht. Und das stimmt in vielen Situationen, die mich überfordern. Ich kann nicht. Aber trotzig sagen, aber du kannst. Ich kann nicht, stimmt. Aber du kannst, stimmt auch. Und der Glaubenstrotz sagt, es stimmt beides und ich sage mir beides. Ich kann nicht, aber du kannst. Gehen wir jetzt zum zweiten Punkt. Der Anfang von unserem Abschnitt schaut zurück und sagt, schaut mal, dort, wo ihr euch bekehrt habt, der Start in eurem Glaubensleben. Es sind Hebräer. Also der Adressat ist klar, wer es geschrieben hat, ist nicht klar, aber es ist klar, dass es nicht der Paulus ist. Es sind Menschen, die vom jüdischen Glauben zum christlichen Glauben gekommen sind, indem dass sie den Messias erkannt haben. Und die Umkehr, eben damals haben sie sich bekehrt, damals ist die Verfolgung gekommen und jetzt ist ruhigere Zeiten, oder? die Augen für die Wahrheit öffnete. Also das war die Erleuchtung. Sie haben plötzlich alles, was sie schon kannten aus dem Alten Testament, in einem neuen Licht gesehen. Denkt daran, so sagt jetzt da der Schreiber, was ihr alles für neue Wahrheiten für überkommen habt und jetzt all das, was ihr erlebt, neu könnt einordnen. Ihr habt neue Denkmuster überkommen. Ihr habt neue einfach Schubladen zum Einordnen bekommen. Und drei Schubladen erwähnt er jetzt, und natürlich sind die von der Verfolgung, aber wir wollen das wie auf uns übertragen. Da sind sie beschimpft worden. Das ist die erste Art, öffentlich beschimpft worden. Im Vers 33, einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft. Schlecht geredet, verleumdet. Das tut weh. Medien machen das heute noch oft so, einfach so Unterschiebungen, wie evangelikale Christen sind und wie, was jetzt da in letzter Zeit alles so gelaufen ist, zwischen sie mit diesen christlichen Schulen, wie gewisses dran sein, aber wer dann dafür schuldig gemacht wird, ist nicht mehr okay. Also so haben wir Beschimpfungen, Vorurteile, man wird wie weggestoßen mit dem, was einem das Wichtigste ist. Das tut weh. Das verletzt. Und da kommt jetzt wieder Gemeinde, oder? Sie sind dafür getragen worden, unterstützt worden aus Glaubensgeschwistern. Wir brauchen dann die Ermutigung, wenn wir von außen dran angefeindet werden, beschimpft werden, schlecht gemacht werden. Dabei haben wir nichts Schlechtes gemacht, sondern wenn die anderen Menschen helfen und sie segnen und kommen so dran, ja, dann brauchen wir die Ermutigung, die gegenseitige. Und dann erleben sie den Schmerz von den Grenzen. Sie kommen ins Gefängnis, das sind die vier Mauern, oder? Das ist die verschlossene Tür. Und da haben sie gelernt, eine andere Art von Freiheit. Der Bonhoeffer war ungefähr 2,5 Jahre im Gefängnis und hat Zeit gebraucht. Ist leider nicht mehr lebendig, also aus dem Gefängnis schon, aber dann hingerichtet worden. Um wichtige Schriften zu schreiben, Widerstand und Ergebung, bin ich zwischendrin ergebungsvoll am Lesen, weil es mich interessiert. Einfach so. Und wir haben dann unsere Grenzen, ich habe meine Grenzen, ihr habt eure Grenzen. Und die begrenzen einem wirklich, sei das gesundheitlich, sei das familiär und. Aber können eine andere Art von Freiheit trotzdem können blühen. Und in diesen vier Wänden, die uns die Lebensgrenzen setzen, nicht kaputt zu gehen. Das ist eine neue Einstellung. Es gibt eine neue Perspektive. Und als letztes erwähnt er noch, und dann sind einige, die sind einfach enteignet worden. Der Besitz ist eingezogen worden, das, was sie erarbeitet und vielleicht erspart haben, das ist einfach weg. Sie haben es verloren. Sie haben nichts mehr gehabt. Aber da kommt jetzt ganz klar, wie formuliert, sie haben gewusst, es gibt eine andere Art von Reichtum. Ich bin reich in Gott. Und das kann man niemand nehmen, weder Motto noch Rost noch Dieb, noch einfach, das einfach enteignet wird. Da gibt es sehr, sehr viel darüber zu reden. Und du kannst selber nachdenken, wo sind wir reich? Zwei Sachen sind mir einfach letztens so während der Predigtsvorbereitung bei deinem Namen gerufen. Ich habe eine Leistenbruchoperation hinter mir, KSB, und das ist ja dann, ja, gehst du dann schnell nach der Narkose wieder heim, oder? Bist du so in einem Aufwachraum mit vielen, die das Gleiche, also auch Operationen haben, in der Tagesklinik. Und ich war dankbar, dass die gewusst haben, wie mit mir umgehen. Immer wenn sie ans Bett gekommen sind, Herr Marti, brauchen sie noch Wasser, wenn sie noch etwas zu essen. Und einfach immer wieder Herr Marti, einfach immer beim Namen gerufen. Einer hat es nicht gemacht, ist der Anästhesist. Hallo, meinen Sie mich, oder? einfach so, und Gott hat mich und dich beim Namen gerufen. Es gibt eine Milliarden von Menschen. He? Er meint mich und dich. Und dann einfach so, wir können sagen sie. Jeder vielleicht auf eine andere Art. Ja, als betagter Senior, der nicht mehr so viel kann, aber sagen sie, können wir irgendwie. Wir können das Gesetz sein, zum sagen sie. Einfach das, den Sinn im Leben noch zu haben bis am Schluss, das ist schön. Das ist Reichtum. Und so gibt es noch vieles. Aber wir gehen jetzt noch zum dritten Punkt. Jetzt macht er eigentlich einen Rückblick weit zurück, aber durch das auch für uns weit führen. Also etwas ganz Globales. Er sagt, ihr werdet belohnt werden. Und zitiert dann einen kleinen Prophet, das heisst, wie gross das war, wissen wir nicht, oder? Aber er hat nur drei Kapitel geschrieben, Habakkuk. Und in einem Habakkuk heisst du, denk dran, Gott steht zu seinen Verheißungen, es verzögert sich nicht. Der Kommende wird kommen. Also es geht um eine Person. Die Hoffnung ist eine Person, die ist Jesus. Verzögern. Hey, aber der Habakkuk hat das nicht erlebt. 600 Jahre später kam Jesus. Also verzögert, ist schon mal eine Sache von der Interpretation, was sich verzögert. Und wir warten immer noch auf Jesu Wiederkunft, schon 2000 Jahre, wo es eigentlich schon am Anfang, aber das wäre dann die nächste Predigt, die ich habe im Dezember, oder? Also am Anfang gewartet haben, er könnte jederzeit kommen, im ersten Jahrhundert. Und dann werden die erleben, wo im Glauben leben, dass das alles in Erfüllung geht. Also da ist die Übersetzung eigentlich da, eine Umschreibung aus dem Habakkuk ist nämlich das Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben, stammt aus dem kleinen Prophet Habakkuk. Also, jetzt also gut, jetzt haben wir da den Zuspruch. Es verzögert sich nicht, Gott ist treu, haltet seine Verheißungen. Man spürt schon, das ist recht heilsgeschichtlich gedacht. Und jetzt wollen wir noch selber ihn ein bisschen zu Wort kommen lassen. Er hat es nicht einfach gehabt. Er leidet unter der Ungerechtigkeit von seiner Zeit. Warum lässt du mich solch himmelschreiendes Unrecht erleben? Er hat gelebt in Juda, Benjamin, die beiden Stämme hat es noch gegeben, oder? Nach Jerusalem oder um Jerusalem herum. Und das Volk, ja, gottlos gelebt, himmelschreiendes Unrecht gegen die Kleinen, gegen die Schwachen. Und Gott macht nichts. Und die nächste Szenerie ist ein bisschen schon weiter gedacht. Babylonier haben ihre Macht ausweiten. Und das war eine Frage der Zeit, wenn Jerusalem drankommt. Und die ist dann auch drankommen. Warum lässt du diese Räuber gewähren, oder? Warum? Und dann, wie die globale Sicht über seine Zeit raus. Dann im Kapitel 3, das ist ein Psalm. Der Habakuk war ein Levit. Er hat wahrscheinlich den Psalm für den Tempel geschrieben, also nicht nur vielleicht, das steht dort so, kommt aber nicht in den Psalmen vor, oder? Und doch kann ich jubeln, weil Gott mir hilft. Was er zusagt, erfüllt mich mit Freude. Das wünschte ich mir und dir. Trotz allem, trotz deiner Kämpfe, die Hoffnung. Er erfüllt Zusage von seiner Treue in meiner und deiner Gegenwart. Alltag, der mir hilft. Wir können einfach auf Jenseits warten und gehen zum Grund im Diesseits. Das brauchen wir jetzt. Und dann aber, was er zugesagt, erfüllt mich mit Freude. Es wird Zeit kommen, wo Gerechtigkeit wird herrschen und Frieden auf dieser Welt sein. Dann werde ich noch beten. Herr Jesus Christus, wir ja, danke dir für das ehrliche Wort, ich fühle mich abgeholt. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Auch wenn du das Gefühl hast, es lohnt sich nicht jetzt gerade, das ist noch nicht jetzt spürbar, aber du bist dran. Du bist nicht der Gott, der einfach nur zuschaut, aber man spürt nicht, wie du handelst, jetzt auch. In der Weltgeschichte, im Nahen Osten, in der Ukraine. Ach, und es gibt noch in Afrika so viele Schauplätze von Brutalität, Korruption, Ausbeutung, Menschenhandel. Du weißt es. Und du bist treu. Und auf das wollen wir bauen. Und jedes von da drin stärkt du unsere Hoffnung. Stärkt du die, die jetzt mitten im Kampf inne sind. Stärkt du aber auch die, die selbstzufrieden sagen, ja, ja, ein bisschen Religion ist schön, aber so ganz existenziell brauche ich es nicht. Schenk, dass beide zuversichtlich deine Nähe vor dem himmlischen Thron suchen. Amen.